Herzlich willkommen auf der Vosges 25 in Münster am zweiten Tag zum Vortragsblock, wo es darum geht, Open Source Software zu verwenden bei Dingen, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft passieren. Und wir starten mit Stefan Kowski, der uns was erzählt, wie zu Lande bei DB Regio mit Open Source Software gearbeitet wird. Es geht los.
Genau. Hallo, ja, mein Name ist Stefan Kowski. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler und habe für DB Regio unter anderem die Fahrzeugordnung entwickelt als Architekt und Implementation Lead. Und genau, möchte jetzt so vier Themen halt besprechen. Einmal, ich beschreibe mal die gesamte Situation der Ordnung im Eisenbahnverkehr in einem Kurzübersicht, dann die Anforderungen, die an das System gestellt wurden und warum das überhaupt entwickelt wurde. Dann beschreibe ich kurz die Anwendung. Und dann geht es um die Open-Source-Komponenten, die da als Anwender verwendet wurden, um das entsprechend alles umzusetzen. Und dann zeige ich am Ende noch ein bisschen, wie eigene Geodatenfunktionalität im Projekt entwickelt wurde. Die Ortung im Eisenbahnverkehr ist so, dass GPS eigentlich im Betrieb gar nicht verwendet wird. Das liegt im Prinzip daran, dass GPS oder einfach erst seit 1995 existiert und die Positionsbestimmung erfolgt immer über die Infrastruktur. Das bedeutet über Signale, über Streckenkilometer und über Strecken. Das heißt, jede Strecke in Deutschland hat eine Nummer und die gefahrenen Kilometer auf der Strecke, die sind die eigentliche Position, die DB Netz oder DB InfraGo im Prinzip in den internen Systemen halt verwendet. Das ist natürlich halt jetzt mit modernen Anforderungen, wenn man Kartensysteme haben will, dann ist das natürlich nicht so schön. Ich zeige mal, wie es geht im Prinzip. Also das ist eigentlich so, dass es läuft mit Gleisabschnitten. Ein grünes Signal bedeutet, ein Zug kann einfahren, das Signal hinter dem Zug wird rot und am Ende, wenn er wieder rausfährt, wird das Signal entsprechend dahinter wieder grün, dass der nächste Zug einfahren kann. Es gibt unglaublich viele Nachrichten von DB Netz für jedes Einzelsignal, für jedes Gerät, was es gibt. Das kann man eigentlich gar nicht verarbeiten. Diese Meldungen werden abgespeckt, wenn sie an DB Regio gehen und da verwendet man Betriebsstellen. Das sind bestimmte Orte, unter anderem sind das Bahnhöfe, aber auch Spezialstellen wie bestimmte Abzweigungen und so. Jedes Mal, wenn ein Zug durch so eine Betriebsstelle durchfährt, wird eine Meldung erzeugt, eine Abfahrt, eine Ankunft, eine Durchfahrt von diesen entsprechenden Gleisabschnitten. Die Meldungen selbst, das kommt nachher, enthalten nur die Zugnummer, also zum Beispiel ICE 614, aber man weiß nicht, welche Fahrzeuge mitfahren. Und das ist das größte Problem, was ich gleich erkläre. Hier mal ein Beispiel, wie das geht. So sieht das in der Praxis aus. Hier die Streckenkilometer habe ich hier oben. An jeder Strecke sieht man die Tafeln, wenn man fährt. Das ist 50 Kilometer nach Start der Strecke und das sind Hektometer, also 0 bis 9, immerhin 100 Meter Schritten. Und hier ist zum Beispiel, kann man auch sehen, ein Lokführerfahrplan, das läuft alles mit diesen Kilometerangaben. So, Problem an der Sache ist, das ist natürlich dann für moderne Systeme nicht besonders ausreichend. Die exakte Position innerhalb eines Gleisabschnitts, die weiß man nicht, der kann mehrere Kilometer lang sein. Das heißt, wenn was passiert, ein Zug zum Stehen kommt, weiß man über die Infrastruktur nicht, an welcher Stelle das ist. Man müsste dann wissen, ist eine Weiche in der Nähe, können andere Züge ausweichen oder muss großräumig umgelenkt werden. Die Positionsmeldungen sind bei Abfahrten, Ankünften, Durchfahrten, das ist viel zu selten für eine Kartendarstellung, flüssig. Die Positionsmeldungen sind nicht immer in Echtzeit, das heißt, manchmal werden sie manuell noch erfasst. Das heißt, das kann mehrere Minuten Verzögerung dauern, also auch keine Echtzeitfähigkeit. In Betriebshöfen, also Abstellbereichen oder Werkstätten und auf privaten Strecken, die nicht von DB Netz betrieben werden, DB InfraGo, gibt es überhaupt keine Infrastruktur dafür. Und es gibt keine Fahrzeuginformation. Das heißt, man weiß nicht, der Zug 4711, welche Fahrzeuge sind da drin. Das entscheidende Thema bei den Fahrzeugen ist, man muss immer wissen, wie viel ist ein Fahrzeug gefahren. Weil es gibt Wartungsintervalle, die müssen zwingend eingehalten werden. Das ist extrem teuer und wichtig, dass das passiert. Und deswegen ist es eine der größten Anforderungen, die Fahrzeuge zu identifizieren. Weil wenn eins ausfällt, kaputt ist, defekt ist und ersetzt wird durch ein anderes Fahrzeug, muss das sofort bekannt werden. Das heißt, das Echtzeit-Ortungssystem hat die Anforderung bekommen, eine minimale Latenz zu ermöglichen. Das heißt, von der Positionserfassung im Fahrzeug bis zum Abnehmer möglichst wenig Zeit. Eine Minute war das, was im äußersten Falle halt kam. Wir sehen gleich, dass das auch weniger ist. Es muss ein zentrales Ortungssystem für alle Fahrzeuge bei DB Regio geben. keine Insellösungen. Es muss eine Echtzeitlieferung der GPS-Position an Verkehrsverbünde geben, weil bei DB Regio im Nahverkehr werden Ausschreibungen gemacht für Verkehrsverbünde und die verlangen in den Verträgen, dass Ortungsdaten für Apps, zum Beispiel für Kunden-Apps, in Echtzeit ausgeliefert werden, muss das System auch liefern. Und in Abstellbereichen müssen Ortungsmeldungen geliefert werden und die vollständige Wagenreihung des Zuges muss immer enthalten sein. Das heißt, die Projektziele des Ursprungsprojekts waren es, die GPS-Positionen ermitteln, konsolidieren und ausliefern, Fahrzeugnummern zu Infrastrukturmeldungen beschaffen, Fahrzeugbewegungen in der Abstellung verfolgen und auswerten, nicht GPS-fähige Fahrzeuge in Abstellung zu orten, weil es ist eine GPS-Software in Fahrzeugen verbaut, aber nicht in allen. Das heißt, ältere Fahrzeuge haben das nicht. Das heißt, RFID- und Bluetooth-Antennen, die immer vermehrt verbaut werden, müssen auch unterstützt werden. Die können also auch Fahrzeuge über Tags orten. Und es wird eine Messaging-Architektur verwendet, damit einfach die Performance am Ende stimmt. Dann Überblick über die Anwendung. Das FZOBO ist das zentrale Ortungssystem für alle Schienenverkehre bei DB Regio und SEV-Busverkehre, also Schienenersatzverkehre. Busse sind auch mittlerweile angeschlossen. Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Bereich der Riedbahn kam. Da gab es eine riesige Baustelle vorletztes Jahr und alle die Apps, die dazu gehörten mit den Ersatzverkehren, die wurden auch alle vom FZOBO versorgt mit Busdaten, wo die Ersatzbusse gefahren sind. Die Ortungsmeldung kommt entweder direkt aus dem Fahrzeug, das sendet dann per Mobilfunk oder Zugfunk zum Beispiel solche Sachen an das Land, oder es gibt WLAN-Systeme in Fahrzeugen, die selber GPS-fähig sind. Da gibt es Anbieter, die Systeme bauen und von denen wird en bloc für alle möglichen Fahrzeuge was gesendet. Es gibt aktuell 30 Abnehmer und ein standardisiertes Datenmodell, was eigentlich ständig erweitert wird. Aus einem kleinen Modell wurde heute schon ein ziemlich großes. Zur technischen Plattform, es ist eine Messaging-basierte Microservice-Architektur. Das gibt ungefähr 20 Microservices, die miteinander kommunizieren. Die Plattform selber ist eine Red Hat JBoss Enterprise-Plattform auf Enterprise Linux halt von Red Hat. Das Messaging-System ist Eclipse AMLEN, das hieß früher IBM MessageSight, das ist ein hochperformantes Messaging-System. Ja, und als Programmiersprachen wurden Java und JavaScript im Frontend verwendet. Kennzahlen kann man sagen, in 24 Stunden gehen ungefähr 27 Millionen Nachrichten in das System rein. 202 Millionen Nachrichten werden ausgeliefert an die Abnehmer. Ein Fahrzeug sendet alle 5 bis 30 Sekunden. Regio plant ein Sekundenintervall für Ortungsmeldungen. Da kann man sehen, was da für Performance-Anforderungen noch kommen. Und die Latenz von einem Fahrzeug zum Land ist 500 Millisekunden bis 3 Sekunden, wovon 7,3 Millisekunden im Ortungssystem selbst, FZO, verbleiben. Der Rest geht beim Mobilfunk drauf. Aktuell werden 3.300 sendende Fahrzeuge von rund 10.000 unterstützt und 5 Webanwendungen hat die Anwendung und die hat mittlerweile 1.000 Nutzer im gesamten Konzern. Da zeige ich gleich noch was zu. Das ist zum Beispiel die Webanwendung, die Visualisierung. Da kann man eine ganze Menge sehen. Das ist eigentlich ein Debug-Tool gewesen, weil wir als Entwickler dachten, wäre mal schön, wenn man das sieht, weil wir oft Fragen kamen, wo ist denn ein bestimmter Zug, warum sendet er keine Meldungen? Und das Tool wird immer weiterentwickelt und ist heute eine offizielle Anwendung. Und hier sieht man eigentlich zu einer S-Bahn, sieht man die Fahrzeugnummer, das ist eigentlich wie ein Nummernschild, beim Auto kann man das vergleichen. Und hier diverse andere Informationen, die für die Disponenten, die also die Verkehrsüberwachung machen, sehr wichtig sind. Hier sieht man an diesen Symbolen, können die zum Beispiel hier an dem roten oder an dem gelben, hier können die zum Beispiel auch erkennen, dass ein Zug zum Beispiel seine geplante Position noch nicht hat, sondern etwas zu spät ist und dann halt zum Beispiel auch eingreifen. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil, Open Source. Was wir da hatten, wir hatten bei der Datenhaltung die Anforderung oder das Problem, dass es teilweise überhaupt keine Daten gab oder sie waren nicht verwendbar. Zum Beispiel gab es Daten also in PDF-Druckvorlagen von Plänen, die kann man dann halt natürlich nicht elektronisch halt verarbeiten. Wir brauchten eine regionale Datenpflege, weil man braucht vor Ort Kenntnisse, es gibt Gleisumbauten, es gibt Bezeichnungsregeln. Und so, wie alles heißt, das musste man wissen. Es gab keine mehr benutzerfähige Datenhaltung. Manchmal wurde was früher mit MapInfo, später mit QGIS entwickelt, aber es waren eigentlich alles Insellösungen. Und es gab bestimmte Sachen dann auch nur in Dateien. Die Lösung war dann, eine Geodatenbank einzuführen in Postgres, PostGIS. Und die enthält heute Gleis- und Streckennetze, Standplätze, Betriebsstellen und RFID-Leserpositionen. Das ist eigentlich die gesamte Basis für die Funktionalitäten und die hat eben dann selber diese Import-Export-Funktionen, die genutzt werden. Bei der Datenpflege war die Situation, dass es, da hatte man gar nichts, eben außer dieser QGIS-Insel-Lösung. Das heißt, man musste die Vektorgeometrien editieren können. Insbesondere müssen Abstellgleise gepflegt werden, die teilweise gar nicht, da gab es keine Daten zu. Weil es gibt zwar bei DB InfraGo das gesamte Streckennetz in Deutschland, aber Betriebshöfe und Abstellgleise gehören den S-Bahnen und da gibt es keine elektronischen Daten teilweise. Die Attribute selber sollten einfach gepflegt werden. Es sollte viele Datenformate, wenn man mal was findet im Konzern, sollte genutzt werden und die OGC-Standards halt nachher für die Visualisierung. Und Koordinatentransformationen, also WGS84, aber gab noch Daten mit dem Gauss-Krüger-System, sollte auch da sein. Da hat man dann QGIS eingeführt. Das dann regional gibt es 20 Mitarbeiter bei Regio, die das halt verwenden und dann entsprechende Daten pflegen und die Schulung der Mitarbeiter. Da gibt es extra im Projektteam vom FZO, da werden die ganzen Mitarbeiter geschult, die das halt dann entsprechend nutzen. Und die laufen dann eben in der zentralen Datenbank dann zusammen. Bei der Visualisierung, die, wie gesagt, als Debug-Tool eigentlich erst entstanden ist, zeigte sich aber auch, dass es da viele Ideen gab. Zunächst als Webanwendung, damit man das nicht auf vielen Arbeitsplätzen installieren musste, weil man musste verschiedene Datenquellen einbinden, also einmal die Geodatenbank selbst, dann brauchte man Kartendienste, die werden auch bahnintern bereitgestellt, verschiedene thematische Karten. Dann muss es performant sein, weil, wie gesagt, 3.300 Fahrzeuge aktuell plus das Potenzial auf 10.000 und Filter- und Suchmöglichkeiten sollte es da geben. Da wurde eine Webanwendung entwickelt, die FZO-Visualisierung. Da wurde OpenLayers dann verwendet als JavaScript-Library. Teilserver, die Kachelserver, die genutzten, die sind bahnintern. Da gibt es eine Abteilung, die halt bereitstellt und thematische Karten halt erstellt. Verschiedene Vektordatenquellen gibt es, Gleise, Streckennetze und eben eigene Daten, die aus der Postgres-Datenbank kommen. Und die Züge und Fahrzeuge werden über so ein dynamisches Layer angezeigt. Das heißt, das wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Das heißt, man sieht dann immer, welche Veränderungen es gibt. Und eben aus dem Debug-Tool mittlerweile sind es über 1.000 User im Konzern, die es verwenden. Dann gab es das Thema, dass es zu bestimmten Sachobjekten, die sehr wichtig waren, gab es überhaupt gar keine Daten. Aber es gab geometriebildende Informationen. Das heißt, zum Beispiel gibt es einen Betriebspunkt. Betriebspunkt ist ein bestimmter Bereich in einem Abstellhof oder einem Betriebshof. Die können sehr groß sein, mehrere Kilometer. Das heißt, für die Personalplanung, wenn man eine S-Bahn fahren soll, die eine halbe Stunde Fußweg entfernt ist, da muss man das einfach wissen bei den Arbeitszeiten. Und das heißt, man hat dann gesagt, okay, bevor wir das pflegen, nehmen wir einfach die Abstellgleise, die wir haben, bilden daraus das umhüllende Polygon und haben dann unsere Geometrie für das Sachobjekt Betriebspunkt. Da haben wir die OSGeo-Geo-Tools verwendet, eine Java-Library für diese räumlichen Daten. Und da haben wir diese Polygone eben aus Linienzügen halt berechnet. Das gab uns dann auch die korrekte Entfernungsberechnung für WGS84, also nicht die Luftlinie. Und dann haben wir bei Bedarf, gibt es auch weitere Möglichkeiten von Algorithmen, die man da verwenden kann. Eigenimplementierung, es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel GPS streut, das bedeutet, wenn ein Zug steht und GPS-Positionen empfangen werden, hat man immer eine Punktwolke. Das kann bei alten Fahrzeugen, die so über 10 Jahre alt sind, durchaus wegen der Antennengüte bis zu 10 Meter ist, machen. Das heißt, es wäre auf der Karte nicht besonders schön, wenn die zum Beispiel stehen und springen. Das bedeutet, es wurde jetzt ein Verfahren des Map-Matchings entwickelt. Da sieht man hier, dass der Punkt hier ist eine Originalposition aus dem Fahrzeug und der wird verschoben auf das nächste Gleis. Das heißt, dadurch stellen wir sicher, dass die Abnehmer sich um solche Themen nicht mehr kümmern müssen, sondern es gibt eine fortlaufende Fahrt eigentlich, auch wenn GPS öfter Schwierigkeiten macht. Das Verfahren kann auch bei GPS-Ausfall in Tunneln halt Positionen berechnen. Das läuft über Geometrien. Das heißt, da wird im Prinzip die Geometrie verfolgt. Bis zu einer Weiche, dann ist Schluss, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Und es gibt Ein- und Ausfahrtsmeldungen von Bahnhöfen, was auch in vielen Verfahren halt genutzt wird. Die Abstellungserkennung ist ganz wichtig. Da geht es darum, dass die Disposition, also die Fahrzeugplanung optimiert wird. Heute läuft es so, wenn ein Fahrzeug, oder lief, ist ja schon produktiv. Wenn ein Fahrzeug in den Betriebshof fährt, seine Fahrt beendet hat, dann gibt es Aufträge. Das heißt, ein Lokführer muss zum Beispiel das Fahrzeug auftanken, wenn es mit Diesel fährt. Es muss gewaschen werden, es muss gereinigt werden. Früher war das so, dass das alles eher telefonisch funktionierte. Das heißt, man hat den TF oder den Lokführer angerufen. Der hat gesagt, ich bin fertig, und dann den Auftrag erteilt. Heute geht es automatisch, wenn die Fahrzeuge abgestellt werden. Erkennt das Planungssystem, bekommt eine Meldung und der nächste Auftrag wird automatisch erzeugt. Es wird automatisch ein Lokführer benachrichtigt auf seinem Handy, der dann zum Beispiel das Fahrzeug übernimmt und dann entsprechend die Wartung halt durchfährt, in die Werkstatt fährt, tanken fährt oder sowas in der Art, was da gebraucht wird. Und das ist eben, und diese ganzen Standplätze, die werden halt in dieser Geodatenbank halt gepflegt und da arbeitet dieses Verfahren halt mit. Das Verfahren, die Berechnung der frühesten Ankunft, da geht es darum, vorab zu erkennen schon, dass es zu einer Verzögerung kommen könnte. Damit Verspätungen natürlich reduziert werden, die ja keiner mag. Da wird einfach verglichen, ob der Zug jetzt an dem aktuellen Zeitpunkt der Position entspricht, die er bei seiner normalen Fahrt hat, oder ob er zurückliegt. Das heißt, es wird ein Fahrtprofil aus allen Zugfahrten berechnet, die auf dieser Strecke oder sagen wir mal zwischen zwei Bahnhöfen fahren. Da gibt es ja Geschwindigkeiten, Höchstgeschwindigkeiten, wie bei der Straße halt auch. Und da weiß man, wo ein Zug normalerweise ist. Und wenn ein konkreter Zug jetzt zurückliegt, wird das automatisch sofort erkannt. Und ein Disponent kann darauf reagieren, nachfragen, was ist los, oder an der Signalstellung gucken und dann sich überlegen, wie löst man dieses Problem. Kann der die Verspätung oder die potenzielle Verspätung bis zum nächsten Halt noch einholen oder halt eben nicht. Und diese Fahrtprofile, das ist ein selbstlernendes System, KI sage ich jetzt nicht dazu, sondern die werden einfach regelmäßig halt neu berechnet. Das heißt, auch wenn Baustellen kommen und die Geschwindigkeiten reduziert werden, weil die nicht so schnell fahren dürfen, geht es automatisch in diese Berechnungen ein und macht möglichst wenig Aufwand, um das entsprechend zu steuern. Das war's. So, ich hoffe, es war ein interessanter Einblick, ein bisschen.
Vielen Dank, sehr pünktlich in der Zeit. Es gibt auch sehr viele Fragen. Deswegen ist schön, dass wir so früh fertig geworden sind. Die spannendste Frage ist, glaube ich, wo war sie? Wie komme ich als Kommune an den Datenstrom, um Züge in eigenen Anwendungen darzustellen?
Als Kommune bist du wahrscheinlich der Ansprechpartner der Verkehrsverbund und der bekommt die Daten normalerweise. Wahrscheinlich, also im Prinzip, es gibt ein großes VDV, also Verband der Verkehrsverbünde, also der wird normalerweise, soweit ich weiß, von allen Daten, der bekommt die Daten. Das heißt, eine Kommune müsste über ihren Verkehrsverbund gehen und kommt da wahrscheinlich dran.
Okay. Es gibt auch viele Fragen konkret zu GPS. Ich würde die mal ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Wird ein GPS-Korrekturdatendienst zur Verbesserung der Positionsgenauigkeit verwendet? Wo wird bei einem langen Zug das GPS-Signal abgenommen? Vorne, hinten oder in der Mitte?
Genau.
Irgendwas war noch mit SAPOS. Warum wird zur Verbesserung des GPS-Signals nicht SAPOS verwendet? Tut mir leid, nicht alle Fragen hier. Also es gibt halt viele Fragen zum GPS, zur GPS-Qualität. Und auch eine Frage war auch, wie wird entschieden von GPS, ob der Zug auf dem oder auf dem Gleis fährt? Also das, wenn die dicht beieinander liegen.
Genau.
Das waren so
GPS-Fragen gewesen. Genau. Ja, es ist eine interessante Problematik, die auch in der Praxis sehr viele Probleme macht. Das liegt daran, dass das System ist entstanden 2010 und die GPS-Antennen, die da in die Fahrzeuge verbaut werden. Das heißt, man muss jetzt auf der einen Seite sehen, die Fahrzeugelektronik, die eingebaut wird, also die Antenne im Fahrzeug und was FZO selber macht. Das heißt, nur innerhalb der Elektronik im Fahrzeug kann man solche Korrekturen durchführen, also mit diesen Differential GPS oder so. Und da ist es so, dass ältere Fahrzeuge beauftragt wurden, weil das Verfahren läuft so, es gibt eine Verkehrsausschreibung, da steht drin, was ein Fahrzeug können muss. Und vor 10 Jahren hatte GPS oder die Ortung nicht die Bedeutung, die sie heute hat. Das heißt, da sind Fahrzeuge, die streuen 10 Meter. Das ist natürlich halt dann für so eine gleisgenaue Ortung. Die gleisgenaue Ortung verlangt 2 Meter Genauigkeit, weil die Gleismittelpunkte eben entsprechen, dass man entscheiden kann, links oder rechts. Also nicht alle Fahrzeuge können das. Und dann werden die Fahrzeuge alle paar Jahre, gibt es Update-Projekte, wenn das jemand quasi beauftragt, wir brauchen das. Das läuft im Prinzip einfach so, das wird nicht von sich gemacht, sondern es muss ein Verkehrsverbund oder irgendjemand sagen, Also irgendjemand muss ja bezahlen. Das heißt, es ist eine Frage, die modernen Fahrzeuge, die heute so gebaut werden, die sind alle metergenau, noch genauer. Und da ist auch die Korrekturverfahren sind meistens in den Fahrzeugen direkt verbaut vom Hersteller des Fahrzeugs mit der optimalen Genauigkeit.
Noch eine Frage zum GPS. Gibt es Schutz gegenüber Missbrauch durch GPS, Spoofing oder Jamming? Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ja, bin ich überfragt. Also ich verstehe es, aber ich weiß, weil das ist Elektronik. FZO ist das Backoffice-System, was quasi aus den Fahrzeugen die Daten bekommt, was in den Fahrzeugen selbst passiert, was da passiert. Okay. Bin ich überfragt.
Können die genannten Standards auch vom regionalen oder städtischen ÖPNV, dem Fernverkehr der Deutschen Bahn oder sogar von ausländischen Bahnen verwendet werden?
Welche Standards genau?
Sie hatten am Anfang, glaube ich, wenn ich mich erinnere, Standards genannt.
Ach so, diese Ordnungs...
Ja, also Sie hatten
theoretisch
auch Übertragungsstandards und das mit dem Messaging, was da war.
Naja, zum Beispiel, das VDV, also das Ortungs-, das Echtzeitformat des VDV ist ja standardisiert. Mhm. Das heißt, für die Verkehrsverbünde ist es standardisiert. Das gibt da ja auch bei denen Spezifikationen halt dafür. Mhm. Aber da ist auch eher ein Abnehmer bei uns, da kenne ich mich auch nicht so genau aus.
Okay.
Aber das ist Standardformat.
Noch eine Frage, wie wird mit Fahrzeugen umgegangen, die von ihrer Strecke abgewichen sind? Vor allem Busse, aber auch Züge können sich verfahren.
gerade mal überlegen. Also normale Busse werden nicht unterstützt bisher. Es werden nur Ersatzverkehrsbusse unterstützt. Denen liegt jetzt zumindest in der Ortung kein Fahrplan zugrunde. Das heißt, man kann es da nicht feststellen. Bei Zügen läuft es, denke ich mal, über Infrastrukturmeldungen. Also da fällt sofort auf, wenn ein Zug eine Durchfahrtsmeldung sendet, die nicht seinem normalen Laufweg entspricht. Also da würde ich sagen, das ist Netztechnik.
Okay. Noch eine Frage zu GPS wieder. Wie wird mit GPS-Signalen in Tunneln umgegangen? Kein Signal entlang der Bahnstrecke abschätzen oder gibt es in Tunneln eigene terrestrische GPS-Infrastruktur bei besseren Empfang?
Beides. Also es gibt Tunnel, die modern sind, die haben unterstützen so GPS-Repeater. Da gibt's halt da, aber es ist wenig halt, muss ja alles noch gebaut werden. Also es dauert immer alles und die Fahrzeuge selber haben einen Odometerwert. Das heißt, wenn die losfahren, zählen die ihre gefahrenen Meter. Und wir berechnen dann aus dem Odometerwert, verfolgen wir die Streckengeometrie und berechnen daraus halt die WGS-84-Koordinate bis zu einer Weiche, weil ohne GPS wissen wir dann nicht links oder rechts, dann hört es auf. Aber die so Frankfurt zum Beispiel, der S-Bahn-Tunnel oder so, oder München, die haben normalerweise keine Weichen. Das heißt, da geht die Fahrt dann halt durch zum Beispiel.
Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn die Fahrtprofile aus den tatsächlichen Positionen erstellt werden, ist ein zu später Zug irgendwann in der Norm, wenn er halt ständig zu spät ist?
Das muss ich, da muss ich darüber nachdenken.
Ja, also ich habe die jetzt einfach nur vorgelesen, die Frage.
Ja, nochmal.
Ich kann es auch nochmal vorlesen. Wenn die Fahrtprofile aus den tatsächlichen Positionen erstellt werden, ist ein zu später Zug irgendwann in der Norm, wenn er, oder außerhalb der Norm vielleicht, wenn er halt ständig zu spät ist?
Ach so, ja.
Kam die Frage aus dem Raum?
Ja, also das Fahrtprofil wird aus allen Zügen erstellt. Nicht, das heißt, das berechnet sich dann statistisch irgendwie. Es müssten alle dann ständig zu spät fahren. Und das ist das, was ich meinte, aber das ist dieses Lernverfahren. Wenn eine Baustelle eingerichtet wird, will man genau das haben. Ja, dann werden alle Züge langsam und dann verändert sich im Prinzip auch das Fahrtprofil, bis die Baustelle aufgehoben ist und dann wird alles wieder schneller. Und so, genau, ja.
Gibt es noch zwei Fragen zum Map-Matching? Die erste Frage, gegen welche Daten wird das Map-Matching durchgeführt? Und die zweite Frage, warum verwendet ihr zum Map-Matching eigene Implementierung und keins der zahlreichen Open-Source-Tools, wie zum Beispiel Valhalla?
Würde ich sagen, das ist, weil es 15 Jahre her ist, dass das Map-Matching entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob es das Valhalla da schon gab. Also das andere ist, zweite Frage war...
Eigenimplementierung. Warum? Es gibt zahlreiche Open Source.
Genau, das hatte ich gesagt. Also es ist einfach, war nicht bekannt, würde ich sagen.
Gegen welche Daten wird das Map-Matching durchgeführt?
Genau, das sind Strecken- und Gleisdaten von DB InfraGo, also bahninterne Streckendaten.
Dann würde ich sagen, für jetzt die letzte Frage. Wie gehen andere Länder in der EU mit der Fahrzeugortung um, falls bekannt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das gut. Weiß ich nicht.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich.
Sehr gerne.
Es geht hier weiter mit dem nächsten Vortrag in 10 Minuten um 14.50 Uhr. Und bis dahin. Tschüss.